Ja, leck. Jetzt hocke ich schon wieder in den Stammbeiz. Irgendwie jetzt da, ja, komische Gesichter, wie immer eigentlich. Aber, Zeitung. Geil, Zeitung. Ja, ja, Zeitung für ihn auch. Mich ein bisschen vorbereiten auf den Podcast. Ah, cool, das ist eine coole Auswertung. Ich glaube, ich nehme die als Mitbringsel mit. Ja, und logischerweise schauen wir natürlich auch noch, was sonst gelaufen ist in der Super League. Und ich würde sagen, dann fangen wir an. Ja, mein Mitbringsel habe ich jetzt schon verraten. Was es genau ist, wissen wir aber immer noch nicht. Und der Adi weiss es auch nicht, aber der Adi ist auch da. Ciao, Adi.
Hallo. Ich weiss nicht, ob du mich mit den komischen Leuten in der Stammbeiz gemeint hast, aber ich bin auch da.
Nein.
Genau.
Hat noch andere.
Hat noch andere, genau, ja, das ist so. Es sind aber zum Glück recht leise, dass sie uns nicht stören.
Richtig. Wobei, ja. Es wäre auch toll, wenn einer mal wieder reinschreien
würde. Ja, es wäre einmal wieder etwas Neues, ja. Das ist so.
Ja, hast du ja angesprochen, eben, beim Mitbringsel. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe mal so etwas Kleines und Schnelles. Ich habe so einen Groundhopping-Tipp, der mir gerade ins Auge gestochen ist. Ich nehme nicht an, dass dir oder euch der Club Quareli Turucci FC ein Begriff ist. Also mir ist es zumindest nicht gewesen. Sportlich ist jetzt einer der Riesenclub. Er spielt in der 5. Liga von Georgien, aber hat aus meiner Sicht ein erstklassiges Stadion und das ist einfach eine Burg. Also es ist ein Fußballplatz, wo vor einer Burg umzingelt ist, sage ich jetzt mal. Also eigentlich immer in einer Burg, Innenhof stattfindet und ich habe ein paar Fotos von dem dürfen anschauen dann und irgendwie müssen sagen, es ist schon geil. Auch das Publikum ist dann auf der Burgmauer oben und schaut runter. Wahrscheinlich nicht ganz SUVA-konform, darum wahrscheinlich auch nicht in der obersten Ligen. Und ja, ich habe da ein bisschen angeschaut, wie kommt man dort hin? Und Georgien ist halt nicht um eine Ecke. 6 Stunden Flug und nachher noch 2 Stunden von Tiflis weg. Also ist nicht gerade um eine Ecke. Und durch das habe ich gedacht, wer es ein bisschen näher gern hat, der kann auch nach London fliegen. Dort ist ja jetzt Luton Town aufgestiegen in die Premier League. Dort habe ich gerade wieder ein Video gesehen. Wir laufen dort als Auswärtsfans durch ein lustiges Treppenkonstrukt durch eigentlich eine Wohnsiedlung durch. Und das Wochenende sind die West Ham Fans dort zu Gast gewesen. Und nach dem Match sind sie rausgelaufen und du bist etwa 2 Meter oder 2-3 Meter von den Fenstern weg und ein paar von ihnen haben dann gesungen, wir sehen in dein Bad. Und haben ein riesen Fest gehabt. Ich weiss nicht, wie lustig das ist, wenn du dort wohnst. Aber das wäre so ein Tipp, aber es ist fast unmöglich, an Tickets zu kommen.
Und wenn ihr ein bisschen näher wollt, als Schloss und den Fußballplatz, geht ihr einfach ins Tourbillon.
Natürlich, das könnte man machen, ja. Das könnte man machen, ja.
Ist ein bisschen näher. Und eine gute Überleitung zu meinem Mitbringsel. Oh, und schön. Ich bringe einen Zeitungsartikel mit, wie schon angesprochen. Ich habe eine Luzerner-Zeitung gesehen. Am Samstag ist der rausgekommen, und zwar geht es ein bisschen um, Titel ist, die Superliga nimmt Formen an. Und sie haben versucht, mit transfermarkt.ch so ein bisschen Dings aufbröseln, wer wie viel wert ist und wo es grosse Veränderungen gegeben hat. Die erste Statistik ist relativ einfach. Wer hat den meisten Marktwert in der Mannschaft? Das ist IB mit ca. 60 Millionen. Und dann kommt dann der zweite FCB mit ca. 35 Millionen Marktwert. Schluss liegt Losanuschi mit 8 Millionen.
Krasser Unterschied, ja.
Ja, wahrscheinlich ein Spieler von IB schon allein so viel wert wie der gesamte Wert von Uschi. Ja, und dann aber noch spannend, also die Verschiebungen, die es gegeben hat, von dem Marktwert Zugang und Abgang. Und da ist natürlich krass, der FCB, der ja schon fast 50 Millionen Marktwert verloren hat und nur 25 Millionen eigentlich quasi dazu bekommen hat. Bei IB ist das so ein bisschen ausgeglichener. Also sehr interessant, wenn man das so anschaut, wo es die Verschiebungen gegeben hat. Da Basel hat auch 25 Millionen dazugewonnen, also marktwerttechnisch. Eben, das sind halt die Schätzungen vom Marktwert, vom Transfermarkt, wo man nicht so genau drauf gehen kann, aber irgendwie, muss man ja gleich irgendwie versuchen, Zahlen herzubekommen. Ja, und auch spannend, so ein bisschen, das Durchschnittsalter der Mannschaften. Da ist Winterthur die älteste Mannschaft, ja, so wie mir das ist, mit 26 und der FCB mit 23,1 die jüngste.
Komisch.
Vom Kader her, ja. Ja, und auch mega, das finde ich interessant, ist besser oder schlechter als erwartet. Und zwar, wenn man so den Marktwert vom Team anschaut und dann die Platzierung vom Team in der Liga, haben sie also versucht, das ein bisschen aufzugreifen und das auszuwerten. Und an dieser Spitze ist ganz klar Lugano vor Luzern und Servet. Und letztes ist GC und Sion. Das ist ja wahrscheinlich noch von letzter Saison gewesen. Mhm. Und der FCZ, wo da nicht gut performt, obwohl der Marktwert halt relativ gut ist. Ja, kann man davon halten, was man will.
Ja, die Überperformer und Unterperformer, die gibt's ja, ist immer spannend zum Schauen. In den einzelnen Ligen, dann gibt's auch in den grösseren Ligen. Und meistens kannst du das dann nicht durchziehen über mehrere Jahre, weil das ist ja eher ein, ja, fast ein bisschen Zufall halt auch, oder? Wie du dort performst meistens.
Ja, und eben die Kumulierungen sind so ein bisschen, eben, wie ja, du sagst, auf das raus. Und ja, lustig ist ja, IB ist quasi null. Also, weder überperformt noch unterperformt. Ja. Also klar, wenn du Meister wirst mit dieser Mannschaft, ja, also, gibt auch nicht mehr, wo du kannst.
Ja, ja.
Machen. Und die letzte noch, und das wissen wir ja alle, die ein bisschen fußballfanatisch sind, der Geburtsmonat von der Super League-Spieler.
Ich gehe mal davon aus, meistens im ersten Halbjahr gehe ich mal davon aus, oder?
Ja, 221 Spieler sind im ersten Halbjahr geboren und 137 im zweiten Halbjahr. Okay. Also, das ist schon deutlich ein Unterschied.
Ja, ja.
Lustigerweise im Januar sind es 45, das ist der Spitzenwert.
Aha.
Auch interessant im Juli, und das gehört ja zum zweiten Halbjahr, dort hat es auch 40 Spieler, die dann geboren worden sind. Also, dort ist auch gerade so der Übergang.
Ah, schade, jetzt habe ich schon wollen
September
sagen.
September mit 17, November mit 16, also.
Ich wollte sagen, ich bin im Juli geboren. Ich habe schon wollen sagen, ja, wahrscheinlich hat es wegen dem nicht gelangt, aber das ist in dem Fall nicht so. In dem Fall wäre der Juli eigentlich noch gut, ein guter Monat gewesen.
Ja, ja, nur wegen dem.
Ist noch andere Sachen gescheitert.
Ja, das wäre es auch schon gewesen.
Spannende Zahlen, die du uns da mitgebracht hast. Schön.
Das ist immer wieder schön, wenn man die Zeitung so Statistiken kann lesen kann. Ja, und einfach mit einem skeptischen Blick drauf werfen und sagen, ja, okay, sind halt Zahlen, die irgendwo jongliert werden. Und, ja.
Aber ich finde mal schön, dass du Zahlen mitgebracht hast, dass nicht immer ich als Nerd durchgehe. Das gleicht es wieder ein bisschen aus. Das ist doch schön.
Ja, ich sage dir, die Zahlen mal eins.
Genau. Ja, aber Zahlen.
Zahlen und überperformen und unterperformen, würde ich sagen, passt perfekt zu unserem heutigen Thema.
Würde ich sagen.
Ja, Transferaktivitäten, die vorher schon ein bisschen angesprochen worden sind, sie sind noch nicht abgeschlossen, aber trotzdem in den grossen europäischen Ligen ist so der Deadline durch. Und ja, wir machen das ja jedes Jahr wieder, dass wir uns sagen, wir geben unsere Top 3 von den Top-Transfers. ja, einen, der in ein Team reinpasst oder einen, der einfach viel Liebling verkauft. Und je nachdem, da sind ja die Dinge dann immer offen, das Kriterium, das wir uns da geben für die Top 3. Und das Jahr, ich weiß nicht, ob wir das letzte Jahr auch gemacht haben, so ein Kopfschütteltransfer.
Nein,
also sprich,
haben wir nicht Transfer,
wo uns beide ja, muss jetzt nicht sagen, zum Kopfschütteln gebrochen. Und was wir natürlich auch machen, so fair sind wir dann, unsere Top 3 von letztem Jahr analysieren und schauen, ob da wirklich, ob die wirklich top gewesen sind oder vielleicht nur top oder vielleicht, ja, vielleicht sogar auch flop.
Ja, ja.
Kann es ja auch geben.
Soll vorkommen, habe ich gehört, ja.
Aber wir starten mit Top 3 und, ja, Adi. Let's go.
Von dem Jahr.
Ja.
Ja, ja. Ja, ich habe auf dem dritten Platz, habe ich einen Spieler, den man vielleicht nicht so kennt. Er heisst, jetzt kommt natürlich mein Türkisch oder alle Leute, die aus der Türkei stammen, werden mich wahrscheinlich dafür hassen. Er heisst Orkun Kökçü. Und er ist nicht so unbekannt, wie ich jetzt da seinen Namen mit Schwierigkeiten vorgelesen habe. Er hat sehr lang bei PSV gespielt, ist auch in Holland geboren. Hat jetzt anfangs dieser Saison, hat er zu Benfica gewechselt, ist zentraler Mittelfeldspieler. Er hat jetzt fast 200 Spiele für Feyenoord gespielt. Ich habe dürfen, müssen sehen, wo er, wo der FC Luzern in der Conference League Quali gegen Feyenoord gespielt hat, ist einfach ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler, der fast immer 90 Minuten spielt. Ist auch torgefährlich, also so ein richtiger Box-to-Box-Spieler. Letzte Saison 8 Goal, 3 Assists gemacht, nur schon in der Liga. Ja, auch jetzt diese Saison schon ein Goal geschossen für seinen neuen Verein, Benfica Lissabon. Ich habe jetzt ihn als Top-Transfer reingenommen. Sie haben, glaube 25 Millionen haben sie für ihn gezahlt gehabt. Nachdem sie im Winter auf der gleichen Position den Enzo Fernandes abgegeben haben, fast für 130 Millionen. Und ich würde jetzt behaupten, der Spieler wird nicht viel schlechter sein und Benfica hat einfach ein Händchen, zum wahrscheinlich den auch gross machen. Und vielleicht wird dann auch Chelsea wieder den dann auch für massiv mehr Geld abkaufen.
Ich sehe schon, du gehst wieder voll ins Monetäre rein, was diese Sachen betrifft.
Ja, ich habe schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, Preis-Leistung gönnt meine Transfers gut rein. Ja.
Ja, da habe ich jetzt eben gerade einen Scheissdreck drauf gegeben. Preis-Leistung. Also klar, logischerweise stimmt, muss natürlich die Leistung auch stimmen.
Ja, klar.
Ja, ich gehe gerade auf Platz 3. Mhm. Der grosse Platz ist bei mir ein Schweizer.
Ja.
Und zwar von Arsenal zu Leverkusen, ja, Granit Xhaka. Wenn man Leverkusen letztes Jahr gesehen hat, hat man gemerkt, die haben auch viel Potenzial, aber es fehlt noch so ein bisschen an der Konstanz im Mittelfeld, so ein bisschen eine ordnende Hand. Und ja, die letzten paar Spiele von Leverkusen, die ich gesehen habe, muss sagen, boah, doch, ja, doch kommt etwas mit, kommt etwas zusammen. Und ich glaube, ja, das passt. Der passt zu dem Leverkusen, der passt auch zu dem Spielstil, den der Xabi Alonso mit Leverkusen spielen will. Und auch zu den ganzen Spielern rundherum. Ich glaube, das funktioniert relativ gut. Klar, er ist nicht der Jüngste, wäre dann nicht mehr gross weiterverkaufen können. Ja. Aber ich glaube, für die paar Saison, die er jetzt noch bei Leverkusen spielt, ein riesen Mehrwert für das Team. Mhm. Und ja, ich meine eben, gell, mit der Erfahrung von Arsenal und da kommt etwas Gutes. Und ich bin gespannt, wie Leverkusen die Saison wieder abschließt.
Ich glaube, er ist so ein wichtiger Spieler dort. Ich habe dir ja vor der Aufnahme geschrieben, ich hoffe, du nimmst mir ein, zwei Spieler weg, dass ich mich nicht so muss entscheiden. Er wäre auf dieser Liste gewesen, wo du mir jetzt netterweise einen weggenommen hast. Von dem her bin ich sehr froh drum, ja.
Ja, gehen wir weiter zum Silberplatz, würde ich sagen.
Zum Silberplatz, ja. Ja, ich habe einen deutschen, ist gerade nicht mehr Nazi-Spieler, glaube ich. Jetzt bin ich leider nicht ganz sicher. Aber von Italien zurück nach Deutschland gewechselt. Ich habe den Robin Gosens, wo jetzt darf wieder Champions League Fußball spielen. Das mal aber wahrscheinlich ein bisschen mehr als die letzten Jahre oder die letzten Jahre, wo er allgemein gespielt hat bei Inter Mailand. Mich hat es gedunkt.
Bei Atalanta hat er ja schon ab und zu Champions League gespielt.
Dort hat er viel gespielt gehabt, aber eben so Inter ist irgendwie aus meiner Sicht nicht so ganz so wertgeschätzt worden für das, was er irgendwie eigentlich könnte. Ich finde es auch ein mega guter finanzieller Transfer, sage ich jetzt mal, für Union Berlin. Einerseits die Erfahrung mitzuholen von jemandem, der schon mal international gespielt hat, weil das ist ja nicht so gegeben. Dann auch sonst allgemein torgefährlich auf seiner linken Seite nennen. Hat das jetzt auch schon bewiesen mit 2 Goal in 3 Spielen. Ich will es nicht gerade zu hoch hängen. Wird jetzt wahrscheinlich nicht 20 Goal schiessen, aber trotzdem, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Transfer und 15 Millionen, glaube ich, hat er gekostet und das ist bei ihnen der Rekordzugang. Aber ich würde jetzt sagen, ja, das hat er auch allemal wert.
Ja, definitiv. Und eben, mit der Erfahrung für so ein Team, das neu in einem Wettbewerb ist, ist sicher Gold wert. Mhm. Was auch Gold wert ist, wenn du in diesem Wettbewerb teilnimmst und du einen Stürmer hast, wo du einfach weisst, dass der in jedem Spiel für 1-2 Goal gut ist. Und wenn man merkt, dass der Verein eben letztes Jahr das nicht gehabt hat, so einen richtigen, heftigen Mittelstürmer, Stoßstürmer. Mein Top-Platz von letzter Saison ist der Sadio Mané, wo das Gefühl hatte, dass der Bayern der Lewandowski ersetzen kann. Das hat irgendwie nicht funktioniert.
Yeah.
Nicht ganz. Da kommen wir aber nachher schon noch drauf zu sprechen. Nein, und darum habe ich müssen sagen, ich glaube, man kann von dem Transfer halten, was man will, aber was Bayern letzte Saison gefällt hat, ist einer, der knipst. Mhm. Und jetzt haben sie einen geholt, der knipst. Also Klar, der Preis war hoch und man hat auch sehr lange gebraucht, bis das eingetütet war. Aber ich glaube, das ist wirklich genau das, was sie gebraucht haben. Mhm. Und ja, werden wahrscheinlich in dieser Saison ein bisschen weniger Mühe haben in der Bundesliga als letzte Saison. Würde ich jetzt mal behaupten. Und vielleicht europäisch sogar noch etwas reissen. Du redest natürlich um Harry Kane, der zu Bayern wechselt. Und eben, ich glaube, so ein Stück weit ein Team braucht einen Spieler, der irgendwo ersetzt worden ist oder nicht ersetzt worden ist. Und das ist die Baustelle, die sie in der letzten Saison mit dem Choupo-Moting, der nicht so befriedigend war. Und Mané, der auch nicht wirklich so klar reüssiert hat. Und das hat man gemerkt. Und das hat man gemacht. Und,
ja. Ja, und was wir auch nicht davon unterschätzen, ist wahrscheinlich, dass man da hinten dran Mathis Tell hat, der jetzt am letzten Spieltag ja noch eingewechselt worden ist und den Sieg gebracht hat.
Also Choupo-Moting hat man immer noch.
Hat man immer noch, aber mir ist ja nicht sicher, ob er vielleicht irgendwie trotzdem noch nachher in die Wüste abhaut. Aber das ist ja eine andere Sache. Aber ich glaube auch für einen, so einen Mathis Tell, der so jung ist, kann das natürlich enorm, enormer Booster sein, nur schon ein, zwei Saison hinter ihm zu spielen. Oder neben ihm zu spielen, dass ja, ich glaube, da lernt er sehr, darf er sehr viel mitnehmen.
Eben das sowieso noch was. Also auch mit seiner Erfahrung und auch vor Xhaka, oder, bei Leverkusen, ja, wo halt auch eine Erfahrung bringt für Junge, weil Leverkusen ja mit Wirtz und so noch sehr viele Junge dabei hat, die schon brutal Potenzial haben. Und gehört natürlich schon auch dazu. Und ja. Haben die ersten paar Spiele schon eingeschlagen, jetzt im letzten zwar mehr, aber.
Ja, voll. Das kann er. Das kann er wirklich. Und ich bin gespannt auf die Rolle bei Bayern. Bei den Spurs, die ich jetzt immer gesehen habe, ist er immer defensiver geworden. Am Schluss hat er immer müssen die Bälle eigentlich im Mittelfeld holen. Er kann auch mega gut Bälle verteilen. Aber ich glaube halt einfach, bei Bayern ist das sehr gut, dass er wirklich der Mittelstürmer ist, der aber halt auch spielen kann, weil rechts und links hat er auch noch gute Mitspieler. Und ich glaube, das kommt sehr gut, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt sehr happy bin, wenn Bayern da noch eines besser wird, oder, aber in Deutschland sind ja alle ein bisschen unfähig, da den auch schwächenden Bayern vorbeizuziehen.
Und, was man vielleicht auch sagen, vielleicht ist es auch ein Gewinn für Tottenham, weil, ich meine,
aktuell schon, ist,
der Saisonstart ist eigentlich glückt mit 3 Siegen und 1 Unentschieden.
Also, ja, ich habe einige Spiele jetzt lustigerweise schon von Tottenham gesehen, weil mich das auch wundergenommen hat. Und es ist wirklich besser, weil, nicht, dass der Harry Kane, wenn der weg ist, dass das ein Team besser macht, aber es ist viel weniger auf ihn konzentriert und ja, du hast ihn auch nicht können rausnehmen, weil er so manifestiert war in dieser Mannschaft und ich glaube, das ist jetzt ja, vielleicht wirklich so eine unsägliche Win-Win-Situation.
Spring Antifläschen, wie zum Beispiel Heung-Min Son, oder?
Ja, Son ist halt noch nicht die beste Saison, aber es haben andere Spieler, wo dort, wo ich auch auf meiner Liste gehabt, aber ich nehme nicht, er schafft es nicht auf den Goldplatz.
Ja, dann kommen wir doch zum Goldplatz.
Ich würde auch sagen, ja. Ja, und ich bleibe gerade in der Bundesliga. Bin zwar noch nicht ganz sicher, für wer jetzt der Transfer so wirklich super perfekt ist. Und beide Vereine, die es betrifft, sind mir jetzt nicht mega sympathisch. Ich habe Xavi Simons von RB Leipzig. Ein riesen Talent, 20, ist aus der Barca-Jugend relativ gleich zu PSG gegangen. Und PSG hat dann irgendwann gesagt, du, irgendwie stangierst du ein bisschen, kommst nicht vorwärts, wir verkaufen dich an PSV. Hat ihn dann an PSV für 4 Millionen verkauft, aber, das ist noch wichtig, haben sich eine Option freigehalten, dass sie für ebenfalls 4 Millionen wieder dürfen zurückkaufen, wenn sie wollen, also nur sie. Und dann ist der explodiert, ist Stammspieler gewesen, 34 Spiele, 19 Goal, 9 Assists, ist wieder zurückgeholt worden von PSG und RB Leipzig hätte ihn, glaube ich, wollen kaufen, ist aber, PSG hätte ihn nicht wollen verkaufen, hätte ihn durch das einfach können auslehnen, wie ich gesehen habe, ohne Kaufpflicht oder Kaufoption sogar. Und, ich glaube einfach, dass diese Saison wahrscheinlich recht geil wird, sie dem zuzuschauen, auch mit dem Team in Leipzig, auch wenn der Verein wirklich nicht mein Lieblingsverein ist, mit einem Dani Olmo, vor Sesko, wo man hat und alle möglichen, wo sehr viel Spektakel mitbringen und für mich ein super offensiver Mittelfeldspieler und ich glaube, er hat auch schon gut gestartet in 3 Spielen, 2 Töpfe, 3 Assists, auch von dem sollte man sich nicht blenden, ich glaube, das ist nicht etwas, was so weitergeht, aber Ich glaube, da macht der Bundesliga sicher auch sehr viel Freude.
Das ist so ein Spieler, den ich glaube, in der FIFA immer zu mir geholt habe. Weil er
Potenzial.
Ja, genau, ein riesen Potenzial. Jung und noch nicht so teuer war.
Ja, das ist so, ja. Und jetzt ist er halt teuer. Und ich glaube, nach dieser Saison, wenn er zurück zu PSG geht, hat er hoffentlich dort, also, für sich dann auch einen Platz, wo er dann wieder spielen kann. Oder wechseln zu einer anderen Mannschaft.
Ja.
Wem hast du Kronen aufgesetzt?
Also, wenn man in Spanien, also besser gesagt in Madrid, auf anderen Plätzen Beatles-Songs singt, der hat man einiges richtig gemacht. Und wenn man dort Hey Jude anstimmt, dann wissen alle, um was das es geht. Auch da wieder der Preis horrend. Aber im Moment, was ich das Gefühl habe, was man da zurückbekommt, das ist unglaublich. Wechseln Jude Bellingham zu Real Madrid. Auch da wieder, jetzt ja schon einer gehabt im Mittelfeld.
Auch für den Team.
Ja, genau, die Achse dort wird halt nicht jünger. Und wenn man jetzt mal schaut, auch da wieder die Jungen, die kommen, plus die Alten, die sie noch haben. Also ich glaube, vom Mittelfeld her musst du weit suchen, bis du so eins findest. Und ja, er macht Freude. Er spielt jetzt auf einer etwas anderen Position als bei Dortmund. Und ein bisschen offensiver, also hat noch mehr Einfluss aufs Spiel und das hat man jetzt in den ersten paar Spielen schon gesehen. Ich weiss nicht, wie viele Kurenpunkte er gemacht hat, einfach schon wieder abartig.
Ja, er hat 5 Töpfe gemacht in 4 Spielen und eine Vorlage, also ja, ist eindrücklich.
Läuft bei ihm. Klar, ist auch noch jung, muss das auch noch versuchen, dann richtig durchzuspielen bis Ende Saison, aber eben, sie haben wieder, wie sagen wir denn so schön, verschiedene Alternativen im Mittelfeld und eben, du hast immer noch ein Modric, immer noch ein Kroos. Und dann noch Tchouameni und Camavinga und wie sie alle heißen. Also das Mittelfeld ist definitiv top besetzt bei Real. Und dass er da so gut raussticht, ist schon auch etwas mit seinen jungen Jahren. Aber nein, darum für mich ganz klar top, Nummer 1.
Ja, ich habe ihn nicht auf der Liste gehabt. Aber für mich eigentlich auch so ein No-Brainer, dass er wirklich ein super Spieler ist. Ich habe auch ein bisschen angeschaut. Was hat es für ähnliche Transfers gegeben auf dieser Position, oder? Und dann hast du, ich habe vorher mal gesagt, Enzo Fernandes, zwar defensiver als er, 120 Millionen, nachher jetzt diesen Sommer.
Das war schon im Winter gewesen, gell?
Das war im Winter gewesen, genau. Jetzt aber irgendwie Declan Rice von West Ham zu Arsenal, der auch irgendwie etwa 130 gekostet hat. Und wenn ich alle diese Spieler anschaue, also muss ich sagen, für alle gleich teuer etwa, ja, ist klar, welcher Spieler ich da weggenommen hat. Und definitiv der Bellingham, ja. Also, ist ein super Transfer wieder gewesen. Und ich meine, wenn das Team auch jetzt anschaust mit Rodrigo, Vinicius, Bellingham, eben Canavinga, Tchouameni, Valverde, der auch ein Riesenspieler ist, das ist einfach, ich weiss nicht, ob das wirklich wehtut, dass ein Benzema jetzt gegangen ist. Also, es ist, ja, also es ist irgendwie ein recht Spektakel und so geht, glaube ich, Umbruch. Also wenn man, klar, sie geben auch sehr, sehr viel Geld aus und das muss man auch zuerst mal können, aber es ist eigentlich schon...
Also alle, die du jetzt erwähnt hast, außer den letzten, oder was wäre es nicht, alle anfangen um die 20
ja,
oder
voll,
anfangen 20
voll, um. Also. Ja, und Valverde ist 25, also eben, das ist jetzt auch nicht einer, der ewig alt ist und ja, sie haben es, glaube ich, geschafft mit dem Umbruch und mal schauen, wie sich das wird entwickeln. Ja.
Und jetzt stell dir vor, die kommen irgendeines noch dem Mbappé über. Also weißt du?
Weißt gar nicht, wo er hinstellen will, ja, das ist definitiv so, ja.
Ja, wir haben es erwähnt, das sind jetzt unsere Top 3 gewesen. Jetzt haben wir ein bisschen gedacht, ja, da ist Potenzial rum. Und es gibt ja auch Transfers, wo man sich denkt, wieso?
Ja.
Und da könnte man jetzt eigentlich alle die Transfer in die Wüste ablesen. Mhm. Aber das haben wir natürlich nicht gemacht. Wir haben gesagt, die schließen wir aus. Ja. Aber ja, unsere Meinung kennen wir jetzt hoffentlich nach der Aussage. Der ganzen Geschichte. Nein, und ja, es geht natürlich darum, wo passt es nicht so aus unserer Sicht? Oder ja, vielleicht halt einfach ein Marketing-Gag. Vielleicht das kann man ja auch sein, dass du einfach das Gefühl hast, ja, mal. Mhm. Ja. Aber ich bin gespannt, was du mitgenommen hast, Adi.
Ja, ich weiss, du wirst mich kritisieren, weil ich habe es natürlich wieder, ich habe wieder ein bisschen beschissen. Es ist eigentlich nicht ein Spieler, sondern es ist eine Position bei einem Verein, wo ich einfach muss kritisieren, weil einerseits die Spieler, die dort gewechselt haben, sind eigentlich an und für sich gute Spieler, aber ich glaube einfach, ein Besitzer hat nicht so viel Ahnung und das ist die zentrale Mittelfeldposition bei Chelsea. Und man hat das Jahr 133 Millionen an Brighton überwiesen, an Caicedo, für Caicedo hat von Southampton 70 Millionen an Southampton überwiesen für La Via, hat fast 30 Millionen an Rennes überwiesen für Ogutubu. Und es ist einfach, es ist ja nicht so, dass sie vorher noch keine Spieler da hatten. Ich habe vorher schon gesagt, im Winter Enzo Fernandes 120 Millionen und Tchouaméni, wo sie...
Zakaria ist auch noch da
gewesen. Ist noch da gewesen, der ist zum Glück jetzt gegangen. Aber es ist so, und man hat jetzt auf das Jahr ist ein eigener Jugendspieler zurückgekommen, Conor Gallagher, der letztes Jahr seinen Durchbruch gehabt hat im Verein. Und jetzt hat man einfach nur drei Spieler, die man ja irgendwann auch muss hinstellen. Und für mich ist einfach die Position, eben wie gesagt, ich finde jeden einzelnen Spieler eigentlich gut, verstehe aber nicht, wie man jetzt das Jahr schon wieder eigentlich fast 200 Millionen auf diese Position kann einzahlen kann, obwohl man eigentlich drei gute Spieler dort hat. Also es ist so das, mein Kopfschüttel gewesen, obwohl eben, ich kann nicht sagen, dass der Transfer jetzt der Kopfschüttel gewesen, sondern einfach die Politik von dieser Position bei Chelsea.
Okay. Ich sehe, man kann es auslegen, wie man will. Ja, bei mir ist es ein bisschen eine andere Richtung und ich habe mir so ein bisschen überlegt, ja, in welches Team so das passt, ein Spieler, der nicht reinpasst. Mhm. Und ja, mir kommt da momentan nur einer in Sinn, der jetzt gerade auch wieder gerade aktuell war, ein Transfer noch am Schluss, dass Union den Bonucci geholt hat. Mhm. Die haben dann eingespielt, die Abwehr, die haben es eingespielt, das Team, es passt irgendwie alles so ein bisschen zueinander und ich finde, da passt er überhaupt nicht rein. Es ist auch sprachlich wahrscheinlich ein Riesenumbruch. Er hat jetzt bei Juve, ist er ein bisschen am Schluss ja auch nicht im Stammverteidiger gewesen. Also irgendwie, klar, man will sich für die Champions League rüsten und dann macht das schon Sinn, dass man Erfahrung holt aus der Champions League. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, Union wäre gescheiter dran, dass er einfach selber irgendwie aus seiner eigenen Union-Style das irgendwie zu schaffen. Ich habe damals beim ISCO, wo es das Gerücht war, schon den Kopf geschüttelt und jetzt schüttle ich noch mehr den Kopf, weil ich finde, sie machen das mega gut dort bei Union und sind ja auch dementsprechend darum auch so gut in der Bundesliga und sind darum in die Champions League gekommen. Mhm. Also irgendwie verstehe ich den Transfer nicht wirklich, aus meiner Sicht. Aber ja, ja, es kann auch natürlich sein, und das kennt man von Bonucci, dass er auch ein Unruhestifter sein kann, mhm, wenn er dann nicht so spielt oder nicht so Dingen ist. Und da holt man sich halt ein gewisses Risiko auch mit an Bord.
Ja, aber es ist so, also ich habe es ähnlich wie du. Für mich ist wie der Spieler dem fast grösser als der ganze Verein. Und das hat halt natürlich immer eine Gefahr, oder? Wenn du auch einen Trainer auf der Bank hast mit dem Urs Fischer, oder? Wo er wahrscheinlich vorher noch nie gehört hat, gehe ich mal davon aus, der Bonucci. Ich hoffe, sie haben gut mit ihm geredet und gesagt, hey, look, du spielst vielleicht nicht jedes Spiel, aber hast noch eine Chance bei uns, Champions League zu spielen. Ich bin auch gespannt, aber ich bin auch eher bei dir, also ich sage, ist so eigentlich gar nicht so ihr Weg und, ja. Bin auch gespannt.
Das ist ja per se wahrscheinlich auch nicht einmal ein Marketing-Gag, weil wie viel kaufen denn tatsächlich ein Trikot von Bonucci mit von Union? Klar, es sieht schon geil aus, wenn Bonucci hinten drauf steht mit dem Union-Liebli. Ja. Ja, aber ja, Sio-Liebli, wo Balotelli drauf steht, sieht auch geil aus und funktioniert jetzt auch nicht. Also.
Ja, genau. Ja,
ich bin gespannt, wie sich wird schlagen, wie das rauskommt.
Ja, das ist ja so.
Ja, und jetzt haben wir natürlich noch unsere Pflicht, was zu analysieren, was wir letztes Jahr von uns gegeben haben.
Ja.
So sind wir.
Genau.
Mit dem Finger in die Wunde.
Hat einfach so schlimm bei dir.
Ja, ich kann es nur zum Remind schnell sagen. Ja. Bei mir war es der Tchouaméni von Real.
Ja.
Kann man sagen, doch.
Ja.
Solider Wert. Chiesa zu Juve kann man auch nicht wahnsinnig viel sagen. Es hat auch nicht der Spieler, der jetzt... Also, weißt, wo man sich sehr wahrscheinlich mehr erwartet hat. Juve ist letzte Saison ja, in der italienischen Liga jetzt nicht wirklich ein Kandidat für einen Titel. Sind irgendwie mit anderen Sachen, europäisch sind sie auch nicht weit gekommen, mit anderen Sachen zu kämpfen gehabt und so weiter. Ja, es war halt einfach ein bisschen der Hund begraben gewesen, allgemein. Und am Schluss habe ich dann Mané zu Bayern und dort, wissen wir alle, wie es rausgekommen ist.
Ja. Dort ist wahrscheinlich das Positive daran, dass sie Glück gehabt haben, dass Saudi-Liga gerade eben das Portemonnaie aufgetan hat, dass sie ihn eigentlich fast wieder gratis losbekommen haben. Dass, ich glaube, wenn jetzt die Saudis noch nicht da gewesen wären, die wären recht auf Geld hocken geblieben und hätten sich so einen Kane nicht können kaufen, logischerweise. Aber ja, Für gewisse hat das auch Vorteile, die Saudi-Liga.
Definitiv.
Ja, ich habe Platz 3 habe ich den Fabio Silva gehabt. Der ist ja von den Wolves ausgeliehen. Ja, Anderlecht hat ja dort den IB aus der Conference League gerührt gehabt, dass sie nicht europäisch sind.
Muss man den kennen?
Ja, ich meine, jetzt ist er aktuell Stammspieler bei den Wolves. Also heisst es, irgendwann kommt er vielleicht zu GC. Ich weiss es nicht, ob das so wird sein.
Er ist der Kollege von Totti Gomez.
Genau, ist Totti Gomez Kollege. Ja, er ist ja wieder auf der Bank gewesen. Ist lustig gewesen. Das habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Die erste Saisonhälfte hat er eben bei Anderlecht gespielt gehabt. Okay, Torquote, 7 Goal in 20 Spielen. Und in der Rückrunde ist er dann aber zu PSV ausgeliehen worden. Da hat er noch Rastöffe Europa League spielen, 2 Spiele, wo sie gegen Sevilla dann ausgeschieden sind. Und sonst war er einfach so Rotationsspieler gewesen. Weiss jetzt auch nicht genau, eben, was dort war. Ich sage jetzt mal, hat eine okay Saison gehabt, ist jetzt wieder, wieder Stammspieler bei den Wolves. Da hat sich ja eigentlich die Ausleihe für ihn zumindest mal gelohnt. Aber ist jetzt nicht gerade so eine Durchbruchssaison gewesen. Dann auf Platz 2 habe ich den Angelinho, der von RB ausgelehnt war an Hoffenheim. Weil ich dort so gesagt habe, ja, das ist so ein Gratisspieler fast, den du bekommst. Ich habe eigentlich so gedacht, weil ich habe wirklich nicht viel Bundesliga letzte Saison geschaut, wo ich einfach so gedacht habe, okay, das war eher ein Flop gewesen. Jetzt rein von der Spiel her ist eigentlich fast immer in der Startelf gewesen, 10 Vorlagen gegeben, aber man muss natürlich sagen, Hoffenheim ist nur 10. geworden. Ist jetzt zurückgekommen, hat sich nicht viel verändert bei RB, jetzt ist er gerade wieder an Galatasaray ausgelehnt, also irgendwie, dahinter wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr glücklich bei Leipzig. Und der Nummer 1, der ist auch so ein bisschen ein No-Brainer gewesen, glaube ich, Antonio Rüdiger zu Real, ablösefrei, auch dort, so ein bisschen wegen finanzieller Preis-Leistung. Haben keine Chance gehabt, um den Meistertitel, sind Platz 2 sind sie ja gewesen, haben mit Atletico ein bisschen kämpfen können, und er ist eigentlich fast immer in der Startelf gewesen. 9-mal weisse Weste. Lustig ist gewesen, es hat 4-5 Mal noch weitere Spiele gegeben, wo sie kein Gegengoal bekommen haben. Und dort hat er nicht gespielt. Und da habe ich so gedacht, ob man recht aus dem raus könnte irgendwie machen, dass er vielleicht eher ein bisschen offensiv irgendwie im Spiel innen ist oder irgendwie, weiss auch nicht, sonst irgendetwas passiert. Hat mich noch speziell gedacht, dass wenn er nicht gespielt hat, dass die Chance viel grösser war, dass sie kein Gegengoal bekommen. Aber ich, würde immer noch sagen, ist immer noch ein sehr, sehr guter Transfer, vor allem einer, der ablösefrei war.
Ja, da sind wir ja gespannt, wie die unsere Top 3 von diesem Jahr, wie wir die nächstes Jahr dann bewerten.
Genau, würde ich auch sagen.
Aber jetzt bewerten wir zuerst noch mal etwas anderes.
Genau, wir bewerten die 6. Runde von der Super League. Da sind wieder 6 Spiele gespielt worden. Und ich würde sagen, wir fangen doch gerade mal an mit St. Gallen gegen Lausanne-Sport. Fabio, was hast du da so mitgenommen?
Also zuerst mal muss man sagen, dass es ja krass ist, was an neuen Spielern noch präsentiert worden ist in dem allen Spielen. Und im Kopf sehen, das ist ja abartig. Ja. Auch beim FCB sind wir 7 neue, die noch nie beim FCB gespielt haben, in der Startformation gestanden. St. Gallen hat auch noch 2 Transfers gemacht vor dem Spiel. Mambimbi und Stanic, die dazugestossen sind. Ja, und dann vom Spiel, ja, man hat gemerkt, St. Gallen hat Wellen. Und es hat sehr probiert, aber ich habe das Gefühl, es ist relativ ausgeglichen. Es ist ja nicht das St. Gallen gewesen, wie man es so kennt. Ab Achtung, fertig, Feuerwehr. Bei Lausanne einen neuen Goalie im Goal. Der Carlo Letizia ist im Goal gestanden für den Castella. Ja, werden wir dann nachher darauf sprechen. Auch nicht nur gute. Ich finde allgemein in dieser Runde jetzt ein paar Goalie-Sachen dabei, wo man muss darüber diskutieren. Auch viele, die noch den Ersatz und den Ersatz vom Ersatz ihn im Goal hatten. Und auch Goalies, die auf einen geil gespielt haben, das muss man auch sagen. Wir haben es ein bisschen mit den Goalies momentan.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, Lausanne hat zwar gute Chancen gehabt, aber das Offside-Goal und sogar noch eine Penalty-Szene hat es gegeben. Also, sie sind schon im Spiel gewesen, aber jetzt wirklich so Ah, und so Gallen hat einfach gespielt, so wie sie normalerweise spielen. Und ja, also ich finde, den könnte man geben.
Ja.
Finotti. Ja. Aber ja, eigentlich per se eine gute Halbzeit von beiden, finde ich, ja, einfach ohne Goal. Aber es gibt ja auch guten Fußball ohne Goal.
Ja, schon. Aber eben jetzt, vor allem da in der ersten Halbzeit hat mich jetzt, also St. Gallen hat ja vor allem in der zweiten Halbzeit dann massiv mehr aufs Goal oder vor das Goal gebracht, oder? Das ist schon ein rechter Unterschied gewesen, die zwei Halbzeiten.
Ja, definitiv. Und ich meine, schlussendlich hat St. Gallen den Match 2-1 gewonnen. Mhm. Interessant. Und das habe ich das Gefühl, das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Saison. St. Gallen gewinnt Spiel, und sie haben schon ein paar Spiele gewonnen, immer so ein bisschen mit ähnlich. Irgendwann ist das Spiel plämpelt so ein bisschen darauf hin. Sie sind entweder 0-0 oder sie sind sogar in den Rückstand. Und dann passiert beim Gegner etwas, irgendeine Aktion, und dann kommen sie. Mhm. Gegen Luzern sind 1-0 hinten drin gewesen, dann hat der Frick dreimal gewechselt, dann hat die Mechanismen nicht mehr gestimmt, die Automatismen nicht mehr gestimmt, und St. Gallen hat das ausgenutzt und gewonnen. Jetzt hier bei dem Spiel ist es klar, der Platzverweis von Kali Sen, wo Lausanne sich das Knick gebrochen hat. Also, überzeugend ist es noch nicht so, was St. Gallen in dieser Saison bringt. Sie haben aber immer noch, sie holen die Punkte.
Effizient.
Was man immer wieder sagt, dass sie eigentlich gar nicht so effizient sind, weil sie viele Chancen brauchen. In gewissen Spielen brauchen sie halt huere viele Chancen für Goal. Und in gewissen sind sie dann wieder huere effizient. Aber es ist irgendwie so spannend, so ein bisschen reinzuschauen. Und in dem Spiel, meine Lausanne müsste die Führung gehen. Ja. Sind sie dann auch? Glaub?
Nein.
Nein, sie sind nicht. Aber sie hat, ja. Kali Sen hat eben fast das Goal geschossen. Ja. Oder hat Goal geschossen, das hat einfach nicht gezählt. Ja. Und dann 74. Minute Van der Venne auf den Schubert. Ja, ein schöner Pass.
Ja, definitiv, ja.
Und dann bist du so in dem Flow in der 4-1-0, bist daheim vor dem eigenen Publikum und ja, kommt sogar noch das Glück dazu, gell? Bei 84. Minute der Schmidt den Husic abschießt und der Ball landet im Goal.
Aber ich wollte sagen, sie haben ja nicht alle Goals selber geschossen, sondern dort, also gut, da kannst du jetzt auch nicht viel machen, halt schießt mal Rücken nennen, das ist ja, ist natürlich unglücklich, das muss man so sagen.
Ja, und dann bist du 2-0 in Führung und Lausanne hat dann am Schluss noch ein bisschen gedrückt und versucht und gleich noch etwas wählen und sie sind sogar noch zum 2-1 gekommen, durch den Breitenlabo. Ja, aber was man vielleicht noch erwähnen muss, es war ein Herzspiel gewesen, also 13 Gelbe gegeben, noch eine Gelbrote für den Kali Sen. Mhm. Ja, kann man auch diskutieren, wenn man eine Gelbe schon hat.
Ja, ist nicht clever gewesen dort, also das ist absolut so, ja.
Und eben, du machst, wie gesagt, du machst der Mannschaft quasi das Spiel kaputt. Man hat nicht gewusst, was passiert wäre, wenn sie 11 gegen 11 hätten können fertig spielen. Mhm. Weil ich habe schon das Gefühl, Lausanne ist nicht so schlecht unterwegs gewesen in diesem Spiel.
Nein, gar nicht. Sehr ausgeglichen und ja, wäre spannend gewesen, zum sehen, wie sich das weiterentwickelt hätte, das Spiel mit Gleichzahl, ja. Aber ist ja nicht das einzige Spiel gewesen, wo es nicht in voller Besetzung zu Ende gespielt worden ist. Aber,
Auf was willst du ansprechen?
Nein, es ist noch keine Überleitung. Die kommen erst später. Also, das nächste Spiel war, Lausanne-Uschi, wo ich gegen GC können schauen. Auch da, du hast gesagt, ich habe mir da auch aufgeschrieben, was haben wir für neue Spieler. Ich habe bei Stade Lausanne Uschi, obwohl der hat jetzt nicht gespielt, Ismail Garbi, der ist von PSG gekommen. Und bei GC, bin ich nicht ganz sicher, wer mir alles schon gesagt hat, da hat es Matham, linker Verteidiger von Ostende. Babunski von Debrecen ist ein Stürmer, weil eventuell der Dadaschow wird GC verlassen und der Aver Mabil, der linke Mittelfeldspieler ist, der ist von Cadiz gekommen. Und da ist jetzt die Frage in der Luft gewesen, ja, kann Slo seinen ersten Sieg holen? Spoiler, ja, kann man. Und was man auch kann, ist als GC extrem viel dazu beitragen, dass das so ist, weil wir müssen einfach führen. Also, man hat mehrere Chancen gehabt. Man hat, nach 15 Minuten hat der Corbiano einfach sehr, sehr guter Spieler.
Also er ist GC?
Er ist GC aktuell, wirklich, ja. Und er ist, glaube ich, auch nicht davon betroffen, wenn der Bruno Berner sagt, das brauche ich mehr Herz. Also er macht das wirklich sehr gut. Wieder eine super Flanke. Und wir haben gestern kurz darüber diskutiert, auf dem Kopf von Schabani, Der geht an die Pfosten. Also Gorbeanu auf Schabani. Also ich würde mir das Gorbeanu langsam überlegen, auf Schabani zu spielen, weil der hätte mir jetzt, glaube ich, in den letzten 2-3 Spielen Minimum etwa 3 Goal eigentlich oder 3 Vorlagen eigentlich nicht gegeben, weil er ein bisschen gescheitert ist am Goalie oder
Pfosten. Umgerechnet die Torprämie wahrscheinlich irgendwie ein paar 10.000
Franken. Ja, genau. Ja, und dann hat natürlich der Gorbeanu irgendwann gedacht, hey, weißt du was, dann mache ich da den Scheiß halt allein, hat eine Penalty getroffen, vorausgegangen ist, dass der Post, der Verteidiger von Stade Lausanne-Uschi am Boden gelegen ist und dann den Schuss mit der Hand blockt hat, kann man glaube ich geben und nachher eben Gorbeanu souverän abgeschlossen. Dann, ich habe mir aufgeschrieben, die erste Chance von Uschi ist dann wirklich in der 45. Minute gewesen, kurz vor der Pause.
Ja, was für eine, ey.
Ja, also den musst du natürlich machen, das ist heftig. Also, es sind vor allem krassisch gewesen. Es spricht jetzt auch nicht für GC-Abwehr. Zwei Querpässe durch den ganzen Strafraum durch. Was schon sehr gefährlich immer ist und nachher der Aidini wirklich aus 5 Meter haut nicht drüber. Also, das ist, ja, aber ich finde das schwieriger, den drüber zu hauen, ehrlich gesagt, das noch wirklich zu versenken. Aber auch das war nicht der einzige an dem Spieltag, lustigerweise. Also hat auch ein paar gehabt.
Und um es auch noch zu sagen, auch Stade Lausanne-Uschi mit dem Ersatzgoli.
Ja, das ist recht, ja.
Das und ja, geht es mit dem Hammel, der ja Stammgoli ist.
Genau, ja, der ist Stammgoli, aber natürlich auch noch sehr, sehr jung. Ja, die zweite Halbzeit hat dann gestartet, habe ich mir aufgeschrieben, hat es einen Konter gegeben von GC, wo der Mabil...
Also Wechsel hat es noch gegeben, ein paar?
Wechsel hat es natürlich noch ein paar gegeben, da ist man nicht zufrieden gewesen, das ist nicht nur nach dem Spiel so gewesen, eben da ist der Mabil reingekommen, da wäre Mabil und der Giotto Morandi auf Seite von GC und fast noch wichtiger für das Spiel auf der anderen Seite...
Auch nicht rauswählen.
...ist der Florian Dano reingekommen, der 2 Töpfe gemacht hat und Mergim Guari, wo eine Vorlage gegeben hat. Und ja, eben, der Dano hat nachher 2 Goal gemacht, aber ich habe vorher noch eben den Mabil, der eigentlich auf der linken Seite kann durchziehen kann und irgendwie zieht er einfach in die Mitte rein und schießt, anstatt irgendwie jemanden mitzunehmen. Er ist dann einfach auch nicht so gefährlich geworden. Das hat so ein bisschen, soll ein bisschen symbolisieren, eben, was da die Gefährlichkeit von GC rum war. Ist eben ein sehr spitzer Winkel, ist jetzt nicht wirklich gefährlich geworden. Und besser hat denn das eben der eingewechselte Dano gemacht.
Aber kannst du mir erklären, wieso dass der Bruno Berner in der Pause den Gorbeanu rausgenommen hat?
Nein, das kann ich dir definitiv nicht erklären. Das ist eben, wie ich vorher gesagt habe. Eben, du hast auch vorher gesagt, das ist GC. Und ich hätte jetzt gesagt, ja, das ist aktuell so die Lebensversicherung. Ist ja der Spieler mit der besten Note in jedem Portal, drin, wo man da nachschauen kann. Also nein, ich weiss nicht, ob es da vielleicht irgendetwas... Nein, es kann nicht Belastungssteuerung sein vor der Nazi-Pause. Ich weiß es nicht. Nein, ich kann es dir nicht beantworten. Ja. Tano hat nachher eine Stunde getroffen. Abstoß vom Hammel. Da hat es ganze 2 Pässe gebraucht, bis der Ball zum Tano kommt. Ich muss ja nicht dazu sagen, dass Nummer 15 von GC zu spät gekommen ist. Und es ist hure traurig, aber es ist aktuell wirklich so, in jedem Spiel hat der Seko seinen Bock drin, ist jetzt nicht sein eigener Fehler oder nur ihm sein Fehler, aber weil der Dano hämmert den Ball ganz schön in die Kurzecke unter die Latte. Ist am Schluss auch schön gespielt gewesen, aber...
Aber der Ballverlust von Meier im Mittelfeld finde ich das geht ja an und ja. Klar, in so Situationen haust du dann einfach auch lieber weg.
Ja.
Oder irgendwo her. Oder denke ich immer so, hey, oder man ist dann so ballverliebt und versucht und dann am Schluss, ja. Aber ja, Uschi drückt halt.
Ja.
In dem Moment auch gut. Also, die sind mit Mann und Maus sind sie dort am Mann und provozieren es logischerweise auch und ja.
Ja, und aber das zweite Goal ist ja ähnlich, oder? Also auch wieder ein Ballverlust steht am Mittelkreis innen und nachher am Schluss.
Ah, ich meine, wir sind schon beim zweiten.
Aha, ich habe gedacht, der erste ist ja eigentlich wirklich der Abschluss gewesen, wo Lausanne-Uschi aufgenommen hat. Und eben das ist stetig gewesen. Ja, und nachher der zweite ist einfach ein Schlenzer gewesen, wo der Tobers und der Abels einfach zu passiv gewesen sind oder so gesagt haben, ja, du hast ihn oder ich kann ihn nicht. Und am Schluss hat man niemand gehabt und einen schönen Abschluss. Wir haben gestern kurz besprochen gehabt, Bruno Berner war sehr angefressen gewesen und hat gesagt, Herzheige gefällt in dieser Mannschaft. Ich habe ein bisschen gestaunt, weil wenn du auf die Startaufstellung geschaut hast, hat es mich gedunkt, du hast so viele neue Spieler drin, die das erste Mal gespielt haben, auch wieder Leute, die zurückgekommen sind, Momo, Ja, eben wirklich Spieler, die neu dabei sind und jetzt die gerade irgendwie so ein bisschen an die Ehre appellieren, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden oder habe ich jetzt nicht ganz den richtigen Zeitpunkt gefunden.
Und vor allem, wenn du deinen besten Mann aus der ersten Halbzeit in den HF rausnimmst. Also
ja, hilft nicht, ja.
Ja. Ja. Wissen ja. Wir auch nicht genau, was da gelaufen ist, werden es dann vielleicht noch erfahren. Und
genau.
Ja, GC ist ein bisschen am Strudeln. Ja, momentan eben. Bei den meisten Spielen sehen sie eigentlich gar nicht so schlecht aus. Sie spielen wirklich nicht so schlechten Fußball, sind zum Teil auch aktiver oder besser als der Gegner und am Schluss verlieren sie halt immer mit, ja, jetzt nicht Pech, aber verlieren halt.
Ja, es war einfach auch immer ein bisschen Fehler drin gewesen, oder? Und, aber ja, am Schluss haben sie auch nicht viel aufs Goal gebracht, oder? Sind sie einfach auch nicht ganz so goalgefährlich, oder? Ich meine, sie haben immer gute Statistiken auch, bringen Bälle aufs Goal, aber es ist einfach nie so zwingend und ich glaube, da muss man schon noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wie gesagt, man hat jetzt auch wieder einen neuen Stürmer drinnen gehabt, der erst kürzlich zu ihnen gekommen ist. Ja, aber ich weiss auch nicht, wieso er jetzt der spielt und nicht den Bradley Fink von Anfang an. Das sind alles so Sachen, die ich irgendwie so nicht nachvollziehen kann, aber eben Bruno Berner wird seine Gründe haben, wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Ja, dann am Abend.
Abend
war
auch
Match gewesen.
Genau.
Und zwar das Duell von den beiden Ballermänner von der letzten Runde. Winterthur gegen Iverdon. Beide in Torlaune. Da hat man gedacht, ja, das gibt etwa ein 5-4 oder so.
Fast, ja.
Nie, wenn man so mit so Ambitionen in den Match geht.
Ist so, cool, ja.
Wobei, man muss sagen, Winterthur schon Chancen gehabt für 5 Goal.
Ja, vor allem am Anfang, muss man sagen, hätte man ein paar dürfen machen.
Ja, und ich meine es schon, oder? Die haben das Tempo und auch die Kreativität drinnen und können mittlerweile aber, habe ich auch das Gefühl, so ein bisschen wechseln. Also sprich, es ist nicht eine festgefahrene Startelf und dann kommt Ergänzungsspieler, sondern man hat das Gefühl, es sind mittlerweile doch größere Rahmen von Spielern, die rum sind. Lataev hat jetzt 2-3 Mal als Joker reüssiert, dann ist spielt auch von Anfang an, wie ein Burkhardt draussen. Also von dem Spiel hat man jetzt vom Di Giusto nicht so viel gesehen. Also man kann sich sogar das erlauben und trotzdem funktioniert es relativ gut. Man hat immer noch Balle, man hat immer noch Türkes, man hat immer noch ganz viel Jankiewicz, der defensiv einfach ein riesen Monster war in dem Spiel.
Mega.
Ich weiss nicht, ob Iverdon-Spieler immer noch von dem träumen, dass sie den verfolgt und ihnen den Ball wegnimmt.
Allgemein spielt er bisher schon eine recht gute Saison, oder? Obwohl er jetzt so die letzten paar Saison ja immer ausgelehnt und nicht so performt. Und das hat mich jetzt.
Ja, bei Thun hat er können, ist ein Stammspieler, sieht das gut gemacht und ist jetzt wieder zurückgekommen in die Superliga. Ja, einfach momentan bei Winterthur funktioniert vieles gut. Und ja, vorher haben sie auch noch Spieler, die mal ein Goal schiessen. Wobei jetzt da, also wenn man die 32. Minute schaut, also sie haben vorher schon ein paar Chancen gehabt, also eigentlich Chancen um Chancen, haben nicht viel Goal gemacht, also eigentlich noch kein Goal geschossen. Und dann die 32. Minute, wo sich der Ball im Mittelfeld der Ball erkämpft, ist ein sehr harter Entscheid, dass man dort weiterspielen lässt. Könnte man auch Foul pfeifen, aber ja, er trifft den Ball schon. Aber es zeigt die Galligkeit, die Giftigkeit, die sie haben und ja, der Lungoi wieder ein bisschen nonchalant halt und dann Jankiewicz schnallt schnell, nimmt den Ball schnell, spielt ihn wieder auf den Ball und ja, dann ist es ein verdientes 1-0 gewesen für Winterthur, ganz klar. Und sie sind weiterhin spielbestimmend gewesen in dem Spiel.
Nur ein bisschen.
Sie müssten einfach viel mehr Goal schießen, aber das ist halt allgemein in dieser Runde, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist niemand so richtig weggekommen, oder? So, die Sicherheit hat niemand richtig gehabt. Auch in den Sonntagsspielen, die Mannschaft, die geführt haben, ist
hat nicht. Hätte sie ja noch ein paar eingeholt.
Genau, nicht sicher gewesen, ja. Ja, und dann, wenn du viele Chancen hast und sie nicht machst, dann gibt es so eine Fußballerweisheit, müsste man jetzt ins Phrasenschwein zahlen, kommst du sie über. Und die Iverdon, ja, eben auch da, klasse.
Ja, sicher.
Kevin Carlos. Ja, macht sie dann halt am Schluss und dann ja mit einem enttäuschenden 1-1 für Winterthur. Bei Iverdon kann man sagen, ja, die sind in Form. Ja, auswärts in Winterthur ein Punkt geholt ist für Aufsteiger, glaube ich, nicht so schlecht.
Ja, und Iverdon kann einfach zurückkommen bzw. späte Goal schiessen. Das ist auch irgendwie eine Qualität. Und was mich ja erstaunt hat, das hat glaube ich, der Stillhardt auch im Interview nach dem Match gesagt, dass sie ja wirklich dass Iverdon auch mit den Wechseln, die sie gemacht haben, dann auch so ab der 60. Minute, dann 60, 70. Minute auch, der wirklich mal ein bisschen mehr Risiko eingegangen ist und sie einfach nicht mit dem haben können umgehen. Das hat mich schon auch ein bisschen erstaunt. Ich meine, es ist jetzt nicht qualitativ, hat jetzt nicht gesagt, allerhöchstes Niveau, obwohl eben, wie du gesagt hast, es hat natürlich schon Spieler drin, wie zu Kevin Carlos, der da wirklich, ja, der auch wieder bewiesen hat, dass er ein guter Spieler ist, auch wenn dort der Lekai das Kopfballduell ganz komisch verliert. Und ich bin nicht ganz sicher, er hat ja kurz vorher hat der Lekai irgendetwas gehabt, so ein eine Verletzung, wo man nicht sicher war, ich kann jetzt weiterspielen. Ich weiss nicht, ob ihn das vielleicht dort noch ein bisschen behindert hat, aber ja, eben am Schluss eben ist es eigentlich schade dann für aus Winterthur-Sicht, dass man so etwas so aus der Hand gibt und nicht auf das kann reagieren.
Gut, es gibt andere Spiele, da schießt man nach 2 Minuten ein Goal und der Gegner kann nur nicht reagieren. Nämlich 88 Minuten lang nicht, oder?
Das ist richtig. Du sprichst da sehr weg gegen Iverdo an. Das ist wirklich relativ früh losgegangen. Alle haben es mitbekommen bei IB. Der Rieder ist weg, 15 Millionen zu...
Was? Der Rieder ist weg? Nein!
Endlich ist er weg, oder? Ja. 15 Millionen haben sie bekommen. Dafür haben sie gerade...
Aber sie haben einen neuen, gell?
Sie haben etwas Neues geholt, ja. Rechte Aussenläufer von Atalanta, der Gole. Und sie hat noch den Mabimbi abgegeben an St. Gallen. Den haben wir jetzt gar nicht so erwähnt, weil er ja, glaube gar nicht so gespielt hat. Und auf der anderen Seite, das war ein bisschen erstaunlich, da musste ich schauen, ob man sich nicht im Team geirrt hat. Da hat ja der Bolla, wo sie eben an GC ausgelehnt worden ist, ist von den Wolves zu Servet gekommen. Hat mich ein bisschen erstaunt, wenn man da schon ein Farmteam in der Schweiz hat, aber
so auch positionstechnisch sehr interessant gewesen.
Haben wir auch aufgeschrieben.
Wenn ich ihn beobachtet habe, oder in dem ganzen Spiel, das Gefühl gehabt, er ist ziemlich offensiv im Mittelfeld unterwegs gewesen. Also nicht in der linken, rechten Verteidigung.
Nein, gar nicht. Obwohl, wir kommen dann nachher noch bei 1-2 Szenen dazu, obwohl ich glaube, das wäre besser gewesen, anstatt die Innenverteidiger aussen hinzustellen. Aber machen wir es der Reihe nach. Eben, du hast es angesprochen gehabt, der Lacomi, Nach 2 Minuten schon das Goal. Der zweite Ball kommt zu ihm. Er kann im Strafraum noch den Ball annehmen und schießt eine schöne Ecke. Dort ist auch die Verteidigung irgendwie zu passiv gewesen und mega weit hinten gestanden. Ist irgendwie nicht das erste Mal bei Servet, wo sie einfach zu nahe am Goal stehen. Und ich glaube, alle, die schon mal Fußball gespielt haben, wissen, dass das einfach sehr gefährlich ist, wenn du dem Stürmer irgendwie Platz gibst. Irgendwie kann nur ein Abpraller passieren oder eben bist du zu weit weg. Und ja, der war 1-0 und das Spiel und gelaufen.
Kopfballabwehr vom Vujo, der ja dann direkt beim Lacomi gelandet ist. Ich habe mir überlegt, ja, hätte man das geschickter können machen, aber die Flanke schwierig. Vom Persson kommt schon relativ gut. Ja. Also, dass er da rein geht, ist klar und er kann sich, glaube ich, gar nicht anders wirklich wegköpfeln. Er versucht das Beste daraus zu machen aus dieser Situation. Ja, ich glaube, da kann man nicht viel Schuld geben und dann steht halt der Lacomi. Das, was du sagst, sie stehen zu weit weg und der Lacomi
ist allein. Das ist eigentlich das Einzige. Nein, aber der Kopfball würde ich auch sagen, könnte nicht besser machen, eben, wenn sie weiter aufhören drücken. Könntest du ein bisschen mehr, eben, wärst du näher dran, aber du, ja.
Also vielleicht hat der Fallrückzieher ein bisschen mehr geholfen.
Ja, vielleicht auch geholfen. IB allgemein stärker in der Anfangsphase. Es hat so einen Nadelstich gegeben von Servet-Seite. Der Baron hat einen Freistoß geschlagen, wo der Ruhe dann per Kopf gespielt hat, aber es ist auch nicht ganz so gefährlich geworden. Dann in der 38. Minute hat es einen Konter gegeben über einen Kutesa, wo sehr, sehr viel Platz gehabt, wo ich ein bisschen wirklich den Kopf schütteln musste. Weil in der Mitte hast du Crivelli und den Bedia im Strafraum innen. Hinten an der Strafraumkante hast du den Bolla und den Dulin. Und beim Bolla weisst du, dass er schiessen kann, beim Dulin weisst du, dass er schiessen kann, beim Crivelli und dem Bedia weisst du, dass sie auch Kopfball spielen können. Und was macht er? Er zieht innen und macht selber. Dort hätte man vielleicht ein bisschen mehr können machen, vor allem wenn man so positioniert war. Am gefährlichsten ist eigentlich in der ersten Halbzeit geworden, eigentlich mit Hilfe von einem IB-Spieler. Benito hat eine Kopfballrückgabe viel zu kurz getimt und der BDA ist dazwischen gegangen, hat aber den Ball nicht können über Rajoppi heben. Rajoppi hat dort wirklich sehr gut mitgespielt und gut antizipiert. Ist, glaube ich, so eine Situation gewesen, die du vorher angesprochen hast, wo Goli gerade extrem wach war und gecheckt hat, was in dieser Situation passiert. Also, ja, hat er sicher gemacht, dass man da jetzt nicht ein 1-1 kassiert hat.
Ich muss sagen, für dem Spiel, das war auf der ersten Hälfte ziemlich enttäuscht gewesen. Wenn ich gesehen habe, auf dem Platz, wer da gespielt hat, Servet gegen IB, auch wer auf dem Platz gestanden ist, Es ist irgendwie bei beiden das Gefühl noch nicht wirklich das, was man von ihnen kann erwarten. Servette hat am Anfang gut gestartet, ist jetzt wahrscheinlich durch die Europa-Dings vielleicht ein bisschen am Schwächeln, und IB ist noch nicht wirklich im Rollen. Also, darum, ich habe das Gefühl gehabt, der ganze Match ist so ein bisschen, es ist mega zäh gewesen. Es hat zwar eben die einzelnen Situationen gegeben, aber.
Ja, aber nicht ganz zwingend, nein. Oder? Also auch, was ich mir aufgeschrieben habe, der Lacomi, der ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, auch als Matchwinner raus ist, oder? Hat nach einer Stunde einen Foulpass gespielt, wo es ein super Konter geworden ist, wo der Kutesa wirklich einen super Ball auf den BDA spielt. Aber ist ja halt auch ein sehr spitzer Winkel. Rajopi kann dort mit dem Fuß gut abwehren. Auf der anderen Seite hat es eine Chance gehabt, würde ich fast sagen, die grösste in der zweiten Halbzeit. Garcia hat wieder mal dürfen auf dem Flügel los, also auf der Aussenverteidigerposition spielen, und hat gezeigt, hey, ich sollte eigentlich da reingehören, weil ich einfach geil über eine Flanke schlagen, und das hätte können. Ganwula, ist sehr zentral gewesen, ihm sein Kopfball. Aber er steht komplett frei. Und dort ist so eine Situation gewesen. Der Vujo hat als Aussenverteidiger gespielt. Ich finde halt einfach, er ist zentral viel besser. Durch das viel zu weit drinnen gewesen. Durch das hat Garcia noch mehr Zeit gehabt. Und wenn dem Zeit ist, eben, bringt er ihm genau auf den Kopf. Und der Severa in der Mitte, ja, der unter dem Ball durchköpfelt. Also, ich glaube, als Innenverteidiger weisst, das darf dir sicher nicht passieren.
Ja. Ich habe beide gewusst, dass sie noch beide Mannschaften, dass sie einen guten Goalie haben. Darum kann man sich auch mal Abwehrschnitzer erlauben.
Ja, genau. Sie haben eigentlich, der hat sonst schon nichts gemacht, ja.
Nein, aber die haben beide sich können auszeichnen in dem Spiel ein paar Mal, und.
Ja.
Wieder hat Joppy und hat einmal, beide mal, also.
Ja, und eben, was mich ein bisschen enttäuscht hat, eben, du hast jetzt gesagt, beide Seiten ein bisschen, mich hat jetzt vor allem den Servette ein bisschen enttäuscht, dass sie ja, obwohl sie die Offensivpower auf dem Feld hatten, die Offensive nicht gross können, also nicht können Chancen ausspielen. Also, eben, wie gesagt, es sind meistens Weitschüsse gewesen oder Schüsse aus Positionen, wo du auch kannst sagen, so, kann man mal den Gegner schiessen, und, ja, da ist auch nichts mehr gekommen. Und das ist wieder eine Niederlage für Servette. Jetzt nicht dramatisch, aber ja, hat man sich vielleicht ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, wir sind in letzter Zeit eigentlich gegen Bern immer gut ausgesehen, ja, daheim.
Das ist so.
Ja, ja, wie gehen wir weiter? Adi, was meinst
du? Ja, du weißt es. Das Live-Spiel, wo wir gewesen sind.
Wo wir im Stadion gehockt sind. Genau. Wo wir auch uns ab etlichen Feldpässen genervt haben.
Hat ein paar gegeben, ja, in dem Spiel.
Jesus Gott, hat das Luftlöcher gehabt in dem Stand? Das ist ja unglaublich. Ja, Luzern-Lugano, Lugano ohne Goalie Nummer 1, ich weiß gar nicht, ob der Goalie Nummer 2 oder Nummer 3 ist, das weiß man nicht so genau. In der Europa League hat der Diana gespielt, jetzt hat der
Sheriff.
Sheriff gespielt.
Der Herbitsch,
genau. Ja, ist halt auch für einen jungen Goalie nicht so einfach, in so einem Spiel reinzukommen. Mhm. Anker und Mannschaft hat eigentlich für ihn gespielt. Ich meine, wenn du nach dem ersten Angriff, nach 4 Minuten schon 1-0 führst. Ja, und wir wissen, Lugano ist eigentlich defensiv nicht so eine schlechte Mannschaft, die kann mauern. Mhm. Irgendwie haben sie es in den letzten paar Spielen ein bisschen verloren. Vielleicht durch die neue Offensive, was mir ja gefällt. Dass sie ein bisschen offensiver spielen. Das Potenzial wäre vorhanden. Vielleicht die defensive Grundordnung ein bisschen am Schwächeln, weil anders kann ich mir das im ganzen Spiel auch nicht vorstellen, dass sie zum Teil wirklich defensiv nicht so beim Mann sind. Sie stehen zwar wirklich fix in ihrem 4-4-2, ist sehr interessant gewesen, zum Zuzuschauen, das hat sich auch gar nicht verändert. Aber ja, eben, da gehst du 1-0 in Führung, und das meint, das ist ja eigentlich ein sehr Sprungstück gewesen, wenn der Espinosa den Ball lobt über den Bellocco und der Steffen dann den weiterleitet, der Becker kommt spät und der Espinosa nimmt ihn nochmal und dann nimmt ihn direkt. Also, wie gesagt, man kann die Verteidigung da kritisieren, aber man kann auch sagen, die haben es jetzt einfach sehr geil gespielt.
Mhm. Ja, und eben, wenn du bei der Verteidigung bist von Lugano, oder? Die offensive Schnitzer, die defensive Schnitzer kann man sich natürlich auch ein bisschen erklären. Man hat normalerweise eigentlich immer mit Heirisi, Haidari in der Innenverteidigung gespielt, auch Arrigoni hat draussen gespielt mit dem Valenzuela. Und jetzt hat man einfach eine Viererkette mit Espinosa, Mai, Waffi und Haidari als Aussenverteidiger. Also es hat mich auch ein bisschen irritiert, dass man so durchgewechselt hat. Wir haben ja auch diskutiert, für was spart man jetzt da Kräfte? Ist es noch vom Spiel unter der Woche? Aber man hat ja eine ganze Woche Pause gehabt, jetzt fast eben noch vor dem Spiel, oder? Also es ist mir nicht ganz so in Kopf gegangen, wieso man jetzt auch das Risiko eingegangen ist, auch mit dem jüngeren Goalie, oder wenn man einen erfahrenen hat und der auch noch wechselt zum Europa League Spiel. Das hat gerade so vielleicht ein bisschen dazu beigetragen. Aber, wie du sagst, wir stehen da auswärts sehr früh, führt 1-0.
Ja, gut, so lange ist es gar nicht gegangen, die Führung. Meine 19. Minute, der Flanke von Beloco. Und ja, da kann man dem Berbic schon einen kleinen Vorwurf machen, dass er da nicht, er geht ungenügend raus. Und der Meier steht halt einfach am richtigen Ort, eigentlich hinten dran, hinter dem Goalie. Und, ja, sättige macht er dann halt. Mhm. Wenn er am richtigen Ort steht und niemand mehr vor dir hast, die ganze Führung wieder zunichte. Und eben auch, ich habe das Gefühl, wenn der Goalie ist es ja nicht einfach. Und dann bist du in dem Ding drin, du hast einen Fehler gemacht, weisst es wahrscheinlich auch. Und ja,
ja, die Mannschaft weiss es auch, oder? Das ist, ja, natürlich. Das hat mich jetzt ein bisschen gedacht, das haben wir auch gemerkt, oder?
Hat dich dann eigentlich unterstützen. Und ich habe allgemein das Gefühl gehabt, sie sind eben recht verunsicher gewesen, allgemein auch die Innenverteidiger. Mhm. Ein paar Mal beim Ausspielen der Goalie, wo du gemerkt hast, okay, das ist auch nicht wirklich super cool. Und eben, wie gesagt, eine neue Viererkette vorne dran. Mhm. Und dann passieren auch so Sachen wie dann beim Foul. Also auch da, weil die Luzerner sind im Strafraum oder um den Strafraum recht präsent gewesen in dieser Phase, haben es gut gemacht und dann kommen zu Szenen und dann wird der Villiger halt getroffen vom El Waffi an den Fersen. Mhm. Von mir aus gesehen kann man den Penalty geben. Hat er ja dann auch gemacht, und darum, ja, hat der Meier den Ball genommen. Und das haben wir interessant gefunden, das habe ich im Stadion gar nicht so gecheckt, dass der Penalty gar nicht so gut geschossen war und dass der Goalie vor allem noch so ausrutscht, so halb, und so noch halb ausrutscht. Mhm. Ja, das wäre für ihn natürlich wahrscheinlich dann wieder so in die andere, das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen, wenn er den Penalty hätte können haben. Aber ja, schlussendlich ist es dann 2-1 gestanden mit 3 Minuten schnell das Spiel dreht. Und dann ist wieder, ist interessant, es ist so hin und her wieder Ping-Pong gewesen. Plötzlich ist Lugano wieder stärker geworden, weil Luzern es einfach zugelassen hat und Lugano gesagt, den Ball überlassen hat. Und wenn man Lugano den Ball überlässt, dann könnte ich schon etwas mit dem Ball machen. Mhm. Eine riesen Chance vom Vladi, wo er dort allein vor der Kiste steht und dann verzieht. Und eben auch der Loretz mit ein paar Paraden, wo es nicht wirklich gebraucht hat. Mhm. Und hin und her. Aber einfach da jetzt habe ich das Gefühl gehabt, der Match sehr interessant und auch sehr intensiv zum Zuschauen.
Ja, ich glaube, es war auch auf dem Feld relativ hart gewesen. Also es hätte schon ein paar, ich kann nicht sagen, nie unfair. Wir kommen nachher zu 2 roten Karten, aber grundsätzlich, sind jetzt nicht überhart, aber man hat schon sicher so ein bisschen blaue Flecken davon getragen, sag ich jetzt mal.
Ja, und dann eben war Pause gewesen und nach der Pause relativ kurz. Die erste Szene, die ich mir notiert habe, dass der Espinosa rote bekommt. Auch sehr interessante Szene, weil mit VAR und Foul vorher und all diesen ganzen Geschichten. Oder der Locke am eigenen Strafraum könnte man auch Geld geben, trifft aber auch den Ball. Und dann geht es in die andere Richtung und ja, es ist einfach so und dann hat man halt das müssen alles überprüfen und am Schluss ist dann das Badanou, der ist allein auf den Goalie gezogen und der Espinosa hat dann nur noch mit einem Foul stoppen. Letzte Mal, das gibt Rot, klar, es für irgendeine Verunmögliche von einer klaren Torschance. Ja. Alles ein bisschen dazu gepasst, hat man das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist man gegen 10 Luganesi und so und dann eben, 3 Minuten später gibt es sogar noch das 3-1. Und das ist auch so eine interessante, wenn man da ein bisschen genauer angeschaut hat, das Goal. Das ist ein guter Pass vom Spadanou da, von Villiger. Aber eigentlich finde ich, der Verteidiger macht es für sich gar nicht schlecht. Aus dieser Position kann man einen Stürmer schiessen, weil eigentlich sollte das nicht eine grosse Gefahr sein. Und ja, da sieht er einfach unglücklich aus wieder, der Berbic. Im Goalie-Ecke.
Wirklich. Ja, das. Ich weiss auch nicht, mich hat es gedunkt, jetzt bin ich gar nicht sicher, doch, das war die Aktion gewesen. Der Villiger schaut noch rauf, weil der Spadanou da läuft in der Mitte ja mit. Ich hätte eigentlich eher gesagt, wenn der überschiebst, wäre er einfacher zu machen. Und ich bin nicht ganz sicher halt mit dem, dass er rauf schaut, ob er vielleicht den Goalie irgendwie irritiert hat. Klar, du kannst nicht so fest spekulieren, dass die Ecke offen ist, aber, ja, manchmal helfen natürlich so Sachen auch und ich finde halt der Villiger, ja, das kann er wirklich verdammt gut. Also in der Geschwindigkeit innen noch die Situation analysieren und ja, das musst du dann auch wirklich machen. Wenn dort schiessest und einer allein in der Mitte ist, dann musst du den wirklich auch versenken, weil sonst kommst du natürlich zusammenschissen von deinem Mitspieler.
Ist so. Und dann führst du 3-1, spielst du gegen 10.
Match gelaufen, oder?
Match vorbei. Und das haben wir vorher ja bei Winterthur schon angesprochen. Und auch eben so das Führungen über den über die Zeit zu retten, das ist anscheinend nicht so das Ding von der Schweizer Mannschaften. Blöd nur, wenn du als Mittelfeld-Puncher-Terrier eine Gelbe bekommst wegen einer Schwalbe und dann musst du aufpassen. In dem Moment, in dem Spiel eben genauso passiert beim Belocco. Und das Zweite ist dann ein Foul.
Klar,
Foul, gute, klare, gelbe Karte. Und das gibt dann Gelb-Rot. Dann spielst du 10 gegen 10. Und es ist dann fast noch ein bisschen schlimmer gekommen, weil Luzern hat bei gewissen Wechsel viel gewechselt. Also nicht zu viel, aber genug gewechselt und hat dann am Schluss nicht mehr können wechseln, wenn sich die Spieler verletzt haben. Sie sind ein Teil wirklich nur noch zu 19 auf dem Platz gestanden. Und dann kommst du in einem Gewusel, kommst du noch das 3-2 über in der 5. Minute von der Nachspielzeit. Und am Schluss hat Lugano sogar die Chance gehabt, das Ding noch zu drehen, wenn der Simani dort den Schuss vom Sellar nicht geblockt hat. Aber das Goal von Vladi zum 3-2 ist mega spannend, weil der lupft, also er schießt ja den Luzerner an, wo er irgendwie drüber über den Goalie lupft. Also, ja. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Lugano die 15 Minuten in der letzten Nachspielzeit, der Wille, das Ding noch zu drehen, das hat mir wie gefehlt in der kompletten zweiten Halbzeit. Auch wenn sie nachher gewechselt haben, sind ja etliche Stammspieler dann reingekommen, wie eine Botani, wie eine Valenzuela und so weiter. Also, irgendwie ist es ja nicht der Tag von Lugano.
Ja,
und der Tellari auch noch reingekommen ist.
Ja, was ich halt mir noch aufgeschrieben habe, was ja schon speziell ist, in dem Spiel sind zwei Spieler, also von jeder Mannschaft ein Spieler, eingewechselt und wieder ausgewechselt worden. Und bin nicht ganz sicher beim Spadanuda, ob er
Schulter
verletzt hat, weil er hat schon ein bisschen so ausgesehen, als er umgekehrt ist, dass er irgendwie sich die hebt. Aber ist dann natürlich doppelt bitter, oder? Wenn du einen einwechselst in der 50. Minute, nachher auch wieder musst du rausnehmen in der 85. und dann hast du halt einen Friedeck, der sich noch verletzt und dann mit 9 Mann auf dem Feld bist. Klar, gegen jetzt nur in Anführungszeichen 10, aber ja, ist halt, ja, kann natürlich das Ganze ein bisschen fragil machen, die ganze Geschichte, ja.
Definitiv. Aber schlussendlich ist es ein Sieg von Luzern mit einem 3-2 gegen Lugano. Nicht gestohlen.
Nein.
Es hätte aber auch am Schluss ein Unentschieden können sein, wobei eben die zweite Hälfte und auch vor allem lange Strecke von der ersten Hälfte, finde ich, ist es ein verdienter Sieg.
Ja, aber eben, das Lustige ist, eben, wir können sagen, wir können auch mit einem Unentschieden raus, aber wir könnten auch sagen, wir könnten auch easy mit einem 5-1 den Gegner abgepolzt haben, weil das muss man schon sagen, irgendwie nach dem 3-1, nach der Führung, wie nonchalant die Konter ausgespielt worden sind von Luzern. Mich hat's dunkel, sie wissen manchmal nicht, sollen sie an die Deckfahnen runterlaufen oder sollen sie jetzt wirklich spielen? Und dann hat man sich meistens entschieden, wir spielen jetzt doch noch, aber irgendwie so halbpatzig. Und das, eben, dann gehen wir lieber an die Eckfahnen runter in den 80. Minuten und hol einfach einen Eckball nach dem anderen raus. Aber, also,
kann ich ein bisschen vorwärts machen, jetzt kommst du wieder mit dem
Netz. Ja, nein, da muss ich noch rasch Emotionen reinbringen.
Genau. Apropos Emotionen.
Das ist...
Das sind alle Matches gewesen vom Wochenende.
Ich würde auch sagen.
Schön, dass ihr zugelassen habt. Man sieht es nächste Woche.
Genau, zuerst müssen wir ja beim FC Basel irgendwie ein Transfer-Update machen. Können wir eine eigene Sendung machen? Könnt ihr nachher
mal zulassen? Wir haben nicht so viel Zeit mehr. Wir müssen ein bisschen.
Ja, gut. Milar ist gegangen, Galifiori ist gegangen, Börcher ist gegangen. Dafür hat man einen Renato Veiga bekommen, der auch gerade in der Startelf war. Mo Dräger haben wir schon gesagt. Und der Juan Gauto ist aus Argentinien gekommen. Beim FCZ ist
nicht... 7 Spieler mit dem ersten Spiel für den FCB.
Heftig. Und vor allem eben in dem Alter. Beim FCZ ist nicht viel gegangen. Dort ist nur der Donis Advijay zu Hardberg gegangen. Das ist, glaube ich, gut für den FCZ aus meiner Sicht. Ihr wisst alle, ich habe den nicht so gern. Eben, wenn ihr auf die Aufstellung geschaut habt vom FCZ, ich weiss nicht, FCB, dann bin ich nicht sicher, ob auch FCB-Fans alle Spieler kennt haben. Wie du gesagt hast, da hat es einige Debüts gegeben. Und, ja, am Schluss ist das aus meiner Sicht nicht schlecht rausgekommen, wenn man anfangen will, der FCZ besser reinkommen, irgendwie eine Halbchance gehabt durch den Affrier. Nachher der FCB hat einen Weitschuss gehabt, auch so eine Halbchance nach 25 Minuten, wo nachher der Malone drüber schießt, könnte man ein bisschen mehr draus machen, grundsätzlich. Aber, ja, eben, man muss halt irgendwie sagen, Wie wird das auch schon ganz gut eingespielt sein? Und dann,
aber es ist trotzdem besser gewesen als der FCZ, finde ich.
Es ist besser gewesen am Schluss und auch schöner rausgespielt. Ich habe jetzt gerade die eine Chance in der 40. Minute, wo dann am Schluss ein bisschen als Slapstick durchgegangen ist. Der Vega, wo den Ball im Mittelfeld sehr stark gewinnt, allgemein ein sehr gutes Spiel gemacht. Der Frey chippt auf Jovanovic. Nicht nur einer spielt er einen sehr, sehr guten Querpass. Katic hat dort eigentlich keine Chance gegen ihn. Und dann muss man sagen, lade den Ball am Stürmer, am Barry, und dann ist 1-0, ganz klar. Aber der stimmt vielleicht die Zuordnung noch nicht. Dann läuft ihm der Demir, fummelt irgendwie einen Ball rein, versucht rein zu grätschen, und der wäre so neben das Goal gegangen. Ja, und schießt dann am Barry an, und der geht drüber. Also das hat natürlich sehr schlecht ausgesehen. Aber wenn man es anschaut, von der Balleroberung über den Chip, Querpass, das ist einfach genial gespielt. Einfach, der Demir hat einfach seine Schuhe sollen daheim lassen oder den nicht anhaben, der hat es gelangt. Und das ist natürlich hart gewesen, dass das nicht geklappt hat. Und was noch härter gewesen ist, dass nachher 5 Minuten später, dass er mit einem Eigengoal gipfelt hat, natürlich, wo genau gleich war, wo sich 2 Spieler, glaube ich, einfach noch nicht so verstanden haben. Am Schluss hat der Barasic das Eigengoal geschossen. Sag jetzt mal, da Kita holt sich den Ball, passt auf Afrey raus, der spielt in die Mitte. Der Van Bremer will einfach kein Foul riskieren, muss dort dann auch zurückheben, weil sonst gibt's 100%ig Penalty, leitet nicht Mitte. Matthew steht dort mit dem Träger und der Barasic, und dann, ja.
Das ist clever, oder?
Ja, da musst du einfach so genau so spielen.
Auf
ja.
Clever. Ja. Und das finde ich das Spannende an der ganzen Geschichte. Ich meine, das ist so. Sie sind nicht die bessere Mannschaft gewesen, obwohl sie eine eingespielte Mannschaft haben, gegen eine Mannschaft, die komplett neu ist, und sie spielen nicht besser.
Ja.
Sie sind überhaupt nicht besser gewesen, sondern einfach viel cleverer.
Ja, genau.
Also gerade am Anfang. Nehmen.
Ja, und dann kommt natürlich auch noch ein bisschen Glück dazu, muss man sagen, nach der Halbzeit früher für Anke Borenjasevic. Marquesano, Direktabnahme, ein Lob. Ich würde behaupten, der macht er nicht nur einmal gerade so. Wenn man muss etwas kritisieren am FCB, der darf trotzdem nicht so allein dort stehen. Mit dem Lob über den Hitz rein, muss der Okita nur noch den Kopf haben. Träger ist dort zu weit weg vom Okita, aber das geht zu schnell. Den kannst du ihm eigentlich nicht vorwerfen. Und ja, eben, der hast, aus meiner Sicht ist das ganz böse. Oder? Du vergisst so eine Chance, kommst dann ein eigenes Goal über, kommst dann so ein Goal über, wo du wenig dafür kannst. Bis 2-0 hinten, und dann denkst du... Ja.
In einem Klassiker gegen die FCZ, und ich habe es mega krass gefunden, trotzdem, die Stimmung im Stadion war brutal. Also man hat Basler hat den FCB richtig geil unterstützt, gerade in dieser Situation. Das ist nicht selbstverständlich für eine Mannschaft, die ja eigentlich wie ein neues Gesicht hat und gegen die FCZ 2-0 hinterliegt. Man hat gemerkt, die Mannschaft will, die Mannschaft kann, und da passiert dann auch noch etwas.
Ja, man muss auch sagen, ich glaube, auch wenn jetzt gewisse wahrscheinlich nicht so Freude an dieser Aussage haben, aber ich glaube, das gibt's auch nur in Basel. Also ich glaube, das gibt's, würde es nie einen anders geben in dieser Situation, glaube ich, dass die Stimmung so in der Breite ist, oder? Dass eine Fankurve immer da ist, das ist klar, aber ich glaube, in der Breite gibt's das wahrscheinlich wirklich nur in Basel.
Also hat sicher der ein oder andere gegeben, der fluchend auf seinem Sitz
nicht gesessen. Ah, natürlich, das gibt's ja immer, die Leute, ja. Ja, und das Krasse ist ja gewesen, ich wäre gespannt gewesen, in der 53. Minute, wenn der FCZ das 3-0 geschnürt hätte, wie dann die Stimmung gewesen wäre, ob es dann immer noch gleich gewesen wäre. Da hat ja der Afrey den Doppelpfosten, das ist natürlich ein katastrophales Verteidigungsverhalten gewesen. Der Afrey steht einfach zwischen 2 Verteidigern, kommt der Pass über, überspielt eigentlich, also 4 Basler eigentlich überspielt. Und dann hat man Glück gehabt, eben, wenn einer Pfosten und dann noch am Rücken vorbei vom Hitz, ist natürlich ein bisschen Glück.
Ja, und auch bei dieser Szene mit dem Veiga kann man von Glück reden, weil, für mich ist das ein Nachtreten, das ist eine Tätlichkeit.
Ja, jetzt hast du meine wunderschöne Überleitung kaputt gemacht, weil ich jetzt noch wollte sagen, kurz vor dem hat der Veiga einen schönen Weitschuss gehabt, eine gute Schusstechnik bewiesen. Dass er kicken kann, hat er dann eben gegen Afrey gezeigt, wo aus eben wirklich Glück gehabt hat. Ich habe es mir so aufgeschrieben, Glück, dass es niemand gesehen hat. Eben, man könnte im schlimmsten Fall wirklich mit Rot vom Feld. Auch wenn das nicht so schlimm aussieht in der Verlangsamung, das ist einfach so.
Aber es geht nicht darum, ob es schlimm oder nicht aussieht. Das ist ein Versuch. Es ist strafbar.
Ja. Also aber ich verstehe halt nicht, dass wenn man eine Wahrheit hat, dass man so ein Zeichen nicht sieht. Das ist halt wie das andere, aber das ist etwas anderes. Aber es wäre auch schade gewesen, wenn er den Freistoß nicht hätte können schiessen in der 74. Minute. Rechts vom Strafraum, optimal für einen Linksfuß, um ihn in die Decke über die Mauer schlänzen. Macht er nicht, er haut nicht die Torwart-Ecke, und der Brecher hat gerade dort ein bisschen Pech. Er macht den einen Schritt in die Mauer-Ecke, weil es eigentlich so logisch ist, dass man dort hinschießt, das Linksfuß, und kommt daher unmöglich an den Bällen, aber ein riesen Topf, muss ich sagen.
Also, wenn er stehen geblieben wäre, hätte er ihn einfach nicht in die Hand.
Ja, wahrscheinlich.
Er ist schon noch fest.
Aber er hat die Chance gehabt, um ihn zu haben. Dann 2 Minuten später hat der Bo Henriksen noch gelb-rot bekommen, wegen Meckern. Dort muss ich sagen, auch nicht ganz zu Unrecht. Also, ich finde, das Foul, das da war, von Demir und Camberi, ja, dass man dort gar nichts gibt, habe ich auch nicht ganz verstanden, aber ja, jetzt ist halt der Trainer auf der Bank nicht mehr dort gewesen, sondern auf der Tribüne. Ja, und dann hat man wirklich halt alle Register noch wollen ziehen, wo man der FC Basel war, auch alles noch eingewechselt, was man hatte.
Aber der Vega, der ja so, wo jetzt auch gelobt worden ist die ganze Zeit, ich finde, er hat schon auch Szenen gehabt, wo man sagen, hey,
ha, ja, ja.
Nein, muss er abstellen. Also erstens das mit unbedingt. Dem Treten und jetzt auch der Fehler ja. in der Ballführhandlung, die er nicht so gut macht, wo der Okita dann allein auf den Hitz kommt ja, am Schluss. Genau. Also so Sachen brechen dir dann einfach aufs Knick.
Genau.
Und das muss er abstellen. Es ist ein sehr guter Fußballer und ein geiler Fußballer und er wird noch Freude machen, aber genau so Zeug muss er einfach abstellen, weil das macht er einfach, ja.
Ja, das denke ich auch. Und wer was auch noch muss abstellen, ist, dass der FCZ, dass sie spät die Gegengole bekommen, weil die Saison ist noch jung. Eben, wir haben gesagt, sechster Spieltag. Das dritte Mal jetzt, wo sie spät die Gole bekommen haben, wo ihnen Punkte gekostet haben. Also,
und trotzdem sind sie erst.
Ja, natürlich. Eben, das spricht jetzt auch nicht für die Liga, muss man natürlich sagen. Gegen Servette in der 86. gegen St. Gallen in der 94. und jetzt in der 96. wird immer später. Irgendwann muss der Schiri abpfeifen, also zum den FCZ-Leuten Mut zu machen. Ja, und das Goal, dass ein 18-Jähriger macht, ist irgendwie auch nicht überraschend, weil man hat halt sehr viele Junge auf dem Feld. Lange Flanke, zweite Pfosten und dort, das habe ich vorher gesagt, Jovanovic mit dem Kopf, das mal ein toller Querpass, ist eben der zweite in dem Spiel gewesen, wo eigentlich muss ein Goal sein und jetzt da ist es jetzt gewesen, obwohl es auch erst im Nachschuss war. Barasic scheitert nur am Brecher und der Singua, glaube ich, heisst er, trifft zuerst mal für Basel.
Ja. Und der hat's gekocht.
Und ich muss sagen, wir verstehen das und ich muss sagen, FCB, ja, irgendwie fast Gratulation, auch wenn jetzt das nur ein Punkt war, dass mit dem jungen Team, mit dem zusammengewürfelten Haufen, irgendwie da noch zurückkommst, eben gegen Leader, in dem emotionalen Duell drin. Ja, ich glaube, verdient einfach wirklich Chapeau und FCZ wird sich Gott jämmerlich ärgern, muss ich sagen.
Ja, und jetzt gehst du natürlich mit dieser Leistung und dem neu gewürfelten Team in die Länderspielpause. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Spielern, die jetzt neu im FCB sind, auch in den Ländern bei ihrer Nazi dann spielen.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall kann man sich da wieder ein bisschen konzentrieren und man gespannt, wie der FCB nach der Länderspielpause und im Cup auftritt und ja.
Das ist es
also allgemein bin ich bei allen gespannt, wie sie nach der Länderspielpause wieder auftreten.
Ja, das ist es so. Ja. Sie haben ja zum Glück zuerst noch eine Göpp-Runde, dass man sich wieder ein bisschen akklimatisieren kann. Oder? Das ist ja noch so.
Ja gut, für gewisse wird es dann schon heiß, oder? Ich meine, es ist eine etliche Challenge League, Super League-Spiel, wo knackig könnte werden, von dem her. So gemütlich kann man es zum Teil schon auch nicht nehmen.
Nein, gar nicht, auf jeden Fall. Und vor allem eben ist dann ein Pokal, der einfach vorbei ist. Und ja, zum Abschluss hätten wir nur noch, dass wir kurz wegen dem Tippspiel schauen können, aber wir haben eigentlich nur, wir schauen ja nicht voraus, sondern nur ganz, ganz kurz zurück.
Super League-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo bekommen zu dir heimgeliefert. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja, und da gibt's Leute, die Vollgas geben. Mit 15 Punkten in dieser Runde hat's zwei Spieler gehabt. Also, der Vogeba und der Table, Timmy. Ja, 15 Punkte ist krass. Ein paar richtige Tipps dabei gehabt.
Hätte ich auch geschafft, wenn ich mich nicht verschlimmbessert hätte.
Ja, das ist unglaublich, dass du dich verschlimmbesserst. Ja, nicht mehr die Tipps anpassen. Und was einfach eindrücklich ist auf Platz 1, ist der Ludo und alle, die letzte Saison schon zugelassen haben. Der Ludo hat letzte Saison gewonnen. Langsam kann man da
nicht mehr...
Der kann es einfach und ist wieder auf Platz 1. Zwei Punkte vor mir jetzt, also ich versuche im Draht zu bleiben. Und
der Mister, können wir mal einladen, ich weiss auch mehr als mir.
Ja, dann hätten wir endlich mal jemanden, der irgendwie Ahnung hat in dem Podcast. Das wäre wirklich mal etwas Schönes, genau, ja. Ja, aber sonst ist ja alles ganz neu zusammen. Es ist ganz schön, wenn du so eine gute Runde hast, sieht man am Spieler, wo irgendwie fast 20 Plätze raufkommen oder 8, 9 Plätze raufkommen. Und ja, eben. Es ist wie in der Meisterschaft allgemein alles neu zusammen. Nichts verloren. Von dem her freue ich mich, wenn wir wieder zurück sind. Wir machen jetzt ja auch Nazi-Pause, sagen wir mal, und sind dann wieder zurück, wenn es wenn es die ersten Spiele gibt, eben im Cup ist denn das. Wir schauen dann, das können wir auch schon ein bisschen spoilern, für alle, die erwartet haben, dass wir vielleicht irgendwie über Europa League und Champions League Gruppe reden. Das machen wir dann, wenn wir zurückkommen, weil dann sind wir gerade noch schön, bevor es die Spiele anfangen. Dann wisst ihr auch schon, auf was ihr euch freuen könnt. Und ja, geniesst es mit Nazi-Spiel oder einfach mal kein Fußball, wie auch immer ihr das regelt. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.